Sie hören eine neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. In der heutigen Folge ist Jan Fleischhauer zu Gast. Er ist Autor, Journalist und Kolumnist. Von 1989 bis 2019 war er für den Spiegel tätig und seit August 2019 arbeitet er für den Fokus.
Hallo Herr Fleischhauer, erleben wir aktuell tatsächlich eine Krise der Demokratie oder eher eine Krise des Vertrauens in Politik und Institutionen?
Ja, auch erstmal hallo von mir. Weiß nicht, ob wir gleich eine Krise der Demokratie haben. Also was wären da die Anzeichen, dass jetzt keiner mehr zu Wahlen geht, wäre so ein Anzeichen. Habe ich nicht den Eindruck. Im Gegenteil, also die Leute interessieren sich sehr für Politik. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sind auch ziemlich engagiert, ist so mein Eindruck. Aber sind halt ein bisschen unzufrieden, ne, mit dem, wie es so läuft. Also was man sicher sagen kann, also das Zutrauen jedenfalls in diese Regierung und die im Augenblick vorhandene Politik, das Vertrauen ist ziemlich angeknackst.
Woran machen Sie das fest? Was sind für Sie so die Anzeichen, wo Sie sagen, dass das Vertrauen ziemlich angeknackst ist?
Da muss ich ja nicht auf anekdotische Evidenz zurückgreifen, da muss ich mir nur die Umfragen angucken. Und das ist ja verlässlich in allen Instituten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben jetzt noch den Eindruck, dass sie gut regiert werden? 22% der Deutschen und 80% sagen, nee, so kann es nicht weitergehen. Das ist ein Wert, der unterscheidet ja noch die wirklich blamablen Werte der Ampelregierung. So. Das drückt zum einen die Verzweiflung der Bürger aus und führt natürlich jetzt auch ein bisschen zu Panik bei der CDU, CSU und SPD, ne?
Sehen Sie das auch so, Herr Fleischhauer? Sie haben sich jetzt auf die Umfragen bezogen. Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Na gut, ich habe ja ein ganzes Buch dazu geschrieben letztlich, ne? Das heißt jetzt, du bist nicht allein. Das Mehrheitsparadox oder was passiert, wenn die Mitte der Gesellschaft das Gefühl hat, nicht am Rande zu stehen. Was ist das Mehrheitsparadox? Das ist genau das. Die Mehrheit des Landes sagt, sie wünscht sich eine andere Politik. Das sagt sie einmal bei Wahlen, also zum Beispiel die letzten Bundestagswahl, wählt auch entsprechend, sagt es auch jetzt immer wieder in Umfragen und was passiert? Im Prinzip gar nichts. Es geht alles so weiter wie gehabt. Das Einzige, was sich ändert, ist die Geschwindigkeit. Also wir geben jetzt einfach in doppelter Geschwindigkeit das Geld für den deutschen Sozialstaat aus. So. Und eigentlich gibt es ja ein Korrektiv gegen eben diese Missbilligung oder Missachtung der Mehrheit durch die Minderheit. Das ist eben die Wahl. Und das ist ja so ein bisschen außer Kraft gesetzt, weil die Minderheit in diesem Fall einfach sagt, ja, stimmt, ihr seid in der Überzahl. Also diejenigen, die gerne konservative oder nicht linke Politik haben wollen. Aber jetzt rechnen wir einfach mal 25% der Stimmen raus. Klammer auf, die AfD-Stimmen, aus übergeordneten Gründen. Ja, und deswegen kann die SPD zum Beispiel weiter so tun, als ob sie eigentlich noch im Kanzleramt säße. Das ist aber eigentlich nicht vorgesehen in der Demokratie.
Nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Gehen wir mal davon aus, wir hätten jetzt eine Regierung mit AfD-Beteiligung. Ist es genau das, was die Leute denn gerade wollen?
Das ist ja der zweite Schritt. Also wie da eine Koalition aussieht, das hat es auch immer gegeben natürlich. Also die Sozialdemokraten haben das ja gerade am Anfang der Republik lange erleben müssen. Sie waren relativ stark an den Wahlen, aber wurden an der Bundesregierung halt nicht beteiligt, bis es dann endlich bei Willy Brandt klappte. So. Ich bin ja einen Schritt davor. Das heißt, es gibt eine klare Erwartung, dass sich was ändert. Man kann das jetzt auch durchgehen, was das ist. Können wir nachher noch machen. Also vor allem auch eine Erwartung, dass es mit diesem Land wieder nach vorne geht, dass die Wirtschaft in Schwung kommt, dass wir beim Wohlstand nicht verlieren, sondern es mal in die andere Richtung geht, wir wieder mehr Wohlstand generieren. Das waren ja übrigens auch genau die Versprechungen, die Friedrich Merz gemacht hat. Deswegen ist er ja vor seinem Konkurrenten mit weitem Abstand gewählt worden. Der Konkurrent hieß Olaf Scholz. So. Also das heißt, meine Antwort wäre erstmal, man könnte ja seine Politik ändern. Also man muss ja nicht gleich mit der AfD regieren. Man kann doch einfach erstmal zur Kenntnis nehmen, was die Leute wollen. Und das umsetzen. Also das heißt, in diesem Fall ein bisschen mehr CDU-Regierung und ein bisschen weniger Sozialdemokratie. Aber das erleben wir nicht. Wir erleben, dass der Schwanz mit dem Hund wackelt. Wir haben einen Kanzler, der also ja angetreten war, so als klare Kanzler. Und das ist ja so sein Versprechen gewesen. Ja? Deswegen wurde er ja auch von den Linken so gehasst. Eine große Befürchtung jetzt. Also der konservative Rollback käme jetzt mit Friedrich Merz. Und wir sehen jetzt einen Kanzler, der im Grunde sehr harmoniebedürftig ist. Ich kenne ihn ja so ein bisschen. Eher konfliktscheu. Und der dann in die eigene Fraktion geht, also zur Union, und sagt: Pass mal auf, der Lars ist so sensibel. Also der Lars Klingbeil, der Vizekanzler. Der Lars ist so sensibel, nehmt da ein bisschen drauf Rücksicht. Das ist der Talk. Ja, aber dafür wurde er doch nicht gewählt.
Aber wie kommt das auf einmal? Ich meine, die CDU steht ja für eine andere Politik. Und jetzt kriegen wir was, in dem man den Kanzler nicht wiedererkennt, sagen Sie ja auch. Wieso macht er das? Er sieht ja auch in den Umfragen, oder auch die CDU-CSU sieht ja auch in den Umfragen, wie sie gerade stehen. Warum ändern Sie Ihre Politik nicht dahin, wie es letztendlich mal versprochen wurde?
Also es liegt einmal in der Person des Kanzlers begründet, also von Friedrich Merz. Also er ist eben genau nicht dieser Typ, der durchgeht, der durchzieht. Der Eindruck entstand, weil er sich manchmal so in Rage redet bei öffentlichen Auftritten, ja. Und dann eben davon spricht, sagen wir mal, das Stadtbild müsse sich ändern oder von denen, die da über Tische und Bänke geht als kleine Paschas und dann sind sie an der links der Mitte immer so ganz erschrocken. Und es reicht ja schon heute, um als konservativ durchzugehen, dass sie seit 35 mit Jahren mit der gleichen Frau verheiratet sind, drei Kinder haben und aus der Provinz stammen, ja. Das ist ja schon sozusagen der falsche Lebenszuschnitt. So, damit sind sie schon konservativer Knochen. Nee, so ist er halt gar nicht. Wie gesagt, er ist ein sehr freundlicher Mensch, was im privaten Umgang ja auch eine erfreuliche Sache ist. Aber so können sie ein Land nicht regieren, wenn sie ständig Rücksicht nehmen, vor allem nur auf den Koalitionspartner. Also das ist also einmal das Charakterliche. Das hilft ihm nicht. Das Zweite ist, hat mit der Partei jetzt zu tun, mit der SPD. Ja, die ist natürlich so durch. Die ist so verschlissen und auch kaputt nach ja jetzt mehr oder weniger durchgängig 27 Jahren an der Regierung. Also wir haben ja seit 1998 jetzt durchgängig sozialdemokratische Politik mit drei sozialdemokratischen Kanzlern. Gerhard Schröder, Angela Merkel, Olaf Scholz. Wobei von den drei genannten die Frau in der Mitte das SPD-Parteibuch am ernstesten genommen hat. Ja, so. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren, dass man in den Umfragen schlecht dasteht, bis man nach unten das ganze Zeit geht. Sie sagen irgendwann, okay, wir müssen hier mal den Reset-Button drücken und uns überlegen, also wer sind eigentlich unsere Wähler? Was erwarten unsere Wähler von uns? Oder aber, und das ist das, was leider bei der SPD passiert, sie ziehen sich sozusagen, das kennt man auch aus der Psychologie, immer weiter zurück. Also das heißt, sie entwickeln regressive Tendenzen. Und eigentlich müsste man der SPD so einen Therapeuten jetzt mal einen Psychiater empfehlen und sagen, pass mal auf, Freunde, ja, entweder nehmt ihr mal Tabletten oder irgendwie, es ändert sich was bei euch. Aber die tun ja die ganze Zeit, wie gesagt, noch so, als ob sie die Macht wären im Lande, die jetzt die großen Linien der Politik bestimmt. Deswegen setzt sich eben die Parteichefin Frau Baas dann beim Josga hin und sagt, es muss eigentlich alles so weitergehen. Das ist ja Bärbel auf der, ich stehe auf der Bremse, Baas, das ist ja der Talk von ihr, ne? Muss alles so weitergehen wie bislang. So, haben Sie natürlich als CDU-Kanzler ein Problem. Ich glaube, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen am Anfang bei der Verteilung der Ämter. Also, wenn Sie das Finanzministerium, also die Hand auf der Kasse, plus das wichtigste Ministerium, das ist das Sozialministerium. Das ist für 50% des Haushalts verantwortlich. Besonders 50% der ausgegebenen Gelder gehen durch dieses Ministerium. Wenn Sie diese beiden Zentralministerien an den politischen Gegner geben, weil Sie unbedingt das Außenministerium mit für den großen Herrn Wadefuhl, ja, diesen spitzen Außenpolitiker für sich retten wollen, dann haben Sie ein Problem.
Aber was ist jetzt der Weg daraus?
Gut, ich bin ja nicht im Politikberatungsgeschäft, ja? Ich bin
Nein,
im
nein, nein, es geht jetzt,
Politikbeobachtungsgeschäft, ja?
es geht
So.
ja auch, es geht ja auch wirklich nur um ihre Meinung von außen, weil ich meine,
Ja.
das ist ja genau das Interessante, wie Sie das jetzt einfach aus Ihrer Sicht sehen. Der SPD jetzt zu sagen, rauszugehen aus der Koalition, bringt ja auch nichts.
Doch, da
Und
haben wir
ich
uns
meine,
allen geholfen. Aber das wird ja nicht passieren. Also
nee,
es gibt,
das.
nein, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit ist, wird ja immer wieder ventiliert, vor allem von Journalisten, Kanzlertausch, ja? Ja. Also sagen wir mal, ein Kanzlertausch ist sehr viel schneller journalistisch herbeigeschrieben, als er tatsächlich umgesetzt ist. Die Stellung des Kanzlers ist verfassungsrechtlich wahnsinnig stark. Der einzige wirkliche Weg funktioniert nur so, im Bundestag finden sich die anderen gegen ihn zusammen und stellen ein sogenanntes konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, die können sich auf jemanden einigen, der dann mehr Stimmen bekommt als er. Wer soll denn das nach Lage der Dinge gerade sein? Hendrik Wüst, da wird es ja auch nicht besser. Oder Jens Spahn, den wollen sie ja alle nicht. Der könnte es möglicherweise, ja? So. Zweite Variante, das wäre die günstigste. Die reißen sich zusammen. Das ist ja jetzt noch mehrfach angekündigt. Das große Reformpaket. Im Sommer. Und bringen etwas auf den Weg, was vor allen Dingen unter der Überschrift steht, ja, Deutschland kommt wieder in die Puschen. So. Oder Variante 3, die wahrscheinlichste, da ja wahnsinnig viel Geld da ist in Wirklichkeit. Also die Steuereinnahmen sind ja nicht eingebrochen, sondern es wird am Ende des Jahres so aussehen, dass der deutsche Steuerstaat bei seinen Bürgern 1 Billion Euro eingenommen hat. Das ist Spitzenwert. So. Plus alle möglichen Nebenhaus- und Schattenhaushalte, die wir eröffnet haben, aus denen man sich ja auch bedient nach Kräften. Das heißt, die ärgsten Leiden werden mit Geld zugeschmiert. Und dann hält man halt 3 Jahre durch und tritt dann vor den Wähler. Immer in dieser Hoffnung, naja, in den 3 Jahren wird es schon irgendwie besser, mirakulös, ja. So. Ich glaube, das ist für die CDU ein Todestrip. Also dann ist die SPD eh verloren. Die humpelt dann auch, wenn sie Glück hat, einstellig in den Bundestag. Für die CDU wird es dann auch ganz hart. Weil dann würde ich sagen, dann gehen sie halt mit dem Senkblei SPD mit unter. Ich meine, was wollen die in 3 Jahren auf die Plakate eigentlich schreiben? Ich habe ja so eine ZDF-Sendung, die heißt ja Eingesperrt mit Jan Fleischhauer, wo ich normalerweise mir so Linke vornehme und die vermöbel. Ne? Da hatte ich jetzt zur Abwechslung mal Herrn Ploss, das ist so ein konservativer CDU-Abgeordneter aus Hamburg. Die Sendung stand unter der Überschrift, wer hat uns verraten, Christdemokraten, ja? Um mal sozusagen die Tonlage zu setzen. Der war natürlich. Gott, der hat auch mal so, also der immer so war im Pfeifen im Walde, irgendwie in 3 Jahren wird alles besser. Ich habe gesagt, Herr Ploss, was schreibt ihr nicht auf die Plakate in 3 Jahren? Gesetzt den Fall, ihr haltet durch. War alles scheiße bislang, wir haben euch nach Strich und Faden behumst und belogen, aber jetzt gilt's. Diesmal könnt ihr uns glauben, ihr müsst ja irgendwas ins Wasser kippen, damit die Leute eine Totalamnesie erleiden. So, hat er natürlich auch keine Antwort.
Okay. Also, ja, gut, abwarten und und
Ja
schauen,
gut,
was
wir
die
sind alle
Zeit.
mitgehangen, mitgefangen, das ist so das Problem. Und ich bin ja auch relativ viel im Lande unterwegs, vor allen Dingen natürlich bei Leuten, die eher wirtschaftsnah sind, also die nicht jetzt Steuererhöhungen für die Lösung aller Probleme halten. Ne? Die laden mich eher nicht so ein, diese Fraktion, ne? Sondern die anderen, also an denen sozusagen das Land natürlich auch so hängt, also die noch wirtschaftlich und unternehmerisch denken. Gibt es ja zum Glück eine ganze Menge. Da ist die Verzweiflung schon relativ groß. Und wenn wir uns die Daten angucken und auch die Wirtschaftsdaten, das ist zum Fürchten, was wir da sehen. Also wir verlieren ja nicht nur die Automobilindustrie gerade wegen einer Reihe von Fehlentscheidungen, vor allen Dingen auch was die Energiewende angeht, sondern die Chemieindustrie im Augenblick gleich mit. Also es wird im Augenblick in Deutschland, in der Großindustrie nicht mehr investiert. Das Einzige, was getan wird, sind Ersatzinvestitionen. Also das, was man hat, wird versucht zu reparieren. Aber neue Investitionen alle im Ausland. Also wir erleben eine sich verstärkende Deindustrialisierung dieses Landes. So. Das ist besorgniserregend. Und die Politik antwortet darauf bislang nicht angemessen.
Was wäre denn eine angemessene Antwort, Herr Fleischhauer? Was würden Sie denn der Politik oder auch den Wählern empfehlen? An welchen Schrauben müsste man drehen?
Also das eine, Sie müssen was bei der Energie machen. Also jetzt gibt es ja einen Strompreis für Großkunden. Der kommt natürlich im Mittelstand nicht an. Also wenn Sie so ein, wie gesagt, Chemie oder Werk haben, ja, oder Automobil, also VW, die haben jetzt einen reduzierten Strompreis, ne? Ich glaube, der liegt so bei 9 oder Cent oder was, Kilowattstunde. Den gibt es seit Anfang des Jahres. Ist übrigens auch affenartig teuer, ne? Glaube ich, kostet uns dann am Ende auch 15 Milliarden so, ja? Gut. Wie gesagt, im Mittelstand merken Sie davon gar nichts. Das Zweite ist, Sozialbeiträge gehen halt ständig nach oben und die Hälfte davon zahlt der Arbeitgeber. So, also das heißt, Löhne verdoppelt. Selbst wenn sie also bei den Löhnen nicht hochgehen, das trifft sie. So. Ja, also bislang, wie gesagt, sitzt da Frau Baas und sagt, nee, dieser Sozialstaat, da darf keiner dran. Gibt eine ganze Reihe. Ich meine, ich weiß nicht, na, ich habe es ja in meinem Buch, wie gesagt, alles einmal, ich bin ja einmal die ganze Tour de Raison gemacht. Bürgergeld. Wenn das jetzt Peanuts wären, könnte man doch sagen, okay, ja, Gott, lasst das. Das sind die Almosen, ne? 60 Milliarden, 60 Milliarden im Jahr. So, und für mich ein Skandal, die Hälfte der Bürgergeldempfänger hat gar keinen deutschen Pass mehr. Antwort der Bundesregierung in Form der Sozialministerin, nee, also Einwanderung ins deutsche Sozialsystem gibt es nicht. Das war original ihre Antwort, als darauf angesprochen wurde im Deutschen Bundestag. Da schütteln alle nur noch den Kopf. Das ist die Realitätsverweigerung. Ich meine, Realitätsverweigerung gibt es immer bei Politik. Und wenn Sie jetzt als Kanzler können Sie sich auch nicht von jeder schlechten Nachricht aus dem Konzept bringen lassen, dann können Sie einpacken mit dem Regieren. Nur die haben jetzt sozusagen ja nochmal schon bei der Ampel und jetzt auch nochmal die neueren, die Realitätsverweigerung auf eine ganz neue Stufe gehoben.
Was
Jetzt.
sagen Sie oder wie schätzen Sie das ein, Herr Fleischhauer? Wir haben ja doch also diese Diskussionen um Teilzeitvereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir wissen mittlerweile, die Produktion oder die Produktivität in Ländern wie China ist um einiges höher, einfach auch, weil sie mehr Stunden arbeiten, weil sie vielleicht auch effizienter sind, weil sie auch vielleicht eine höhere, wie soll ich sagen, intrinsische Motivation haben, noch etwas zu leisten. Friedrich Merz hat das ein bisschen kommunikativ auch mal daneben gegriffen. Aber wie schätzen Sie das ein? Sie haben den Strompreis genannt. Gott, es geht um Ressourcen. Aber wie würden Sie den Leistungswillen und Motivation der Deutschen einschätzen im Moment? Sehen Sie da auch ein Thema?
Also das hat der Bundeskanzler ja adressiert, dafür hat er Prügel bezogen. Ich glaube, das Problem bei ihm war, dass er nicht so richtig unterschieden hat, wen er eigentlich meint. Also wenn Sie in den unteren Lohngruppen sind, da wo es auch echt klemmt und wo das Geld nicht locker sitzt, die Leute müssen sich ziemlich reinhängen. Also da steigen und steigen die Kosten, die müssen ja nur einmal tanken, ja. So, auch der Tankrabatt bringt da nicht so wahnsinnig viel. Da habe ich nicht den Eindruck, dass die Leute sagen, ach, guck mal heute, weißt du, ich mache hier mal so Work-Life-Balance, ja? Nee. Das sieht bei der Mittelschicht schon natürlich so ein bisschen anders aus. Und insofern auch diese Teilzeitdiskussion, die CDU hat das ja mal angesprochen, die Mittelstandsvereinigung. Es gibt natürlich ein Teil der Leute, die es auch nicht so nötig haben, ja. Die sich halt nicht so reinhängen. Ich meine, ist ja auch total okay. Da hängt man sich halt nicht so rein. Gibt ja keinen Zwang dazu. Problematisch wird es ja immer dann, wenn man sich das gewissermaßen quersubventionieren lässt. Also wenn sie zum Beispiel schon am ersten Tag, also sie fühlen sich nicht so gut, ja? So, wer fühlt sich nicht mal schlecht? Dann gehen sie halt zum Arzt, haben eine Krankschreibung so. Und wenn sie sich das halt im internationalen Maßstab angucken, Krankschreibung in Deutschland versus Krankschreibung woanders, dann fällt halt auf, dass die halt bei uns relativ hoch sind, die Krankheitstage. Das schlägt natürlich voll durch auf die Produktivität. Und dann stellen sie noch fest, übrigens bei Leuten, wo sie dann denken, okay, also, ich habe es mir noch nicht angeschaut. Wo ist es am allerhöchsten? Beamte in Berlin. Ich glaube, die haben 54 Krankheitstage im Jahr. Und
Ich
du
habe den
denkst,
größten
super.
Stress wahrscheinlich.
Genau, die haben den größten Stress. Ja, weiß ich gar nicht warum. So, da würde ich mal sagen, muss man ran. Gibt es ja auch Vorschläge. Also, ich meine, ich glaube, der Allianzchef, Herr Beter, hat das mal gemacht vom letzten Jahr. Und er auch war wahnsinnig verprügelt, dass halt der erste Tag ein Karenztag ist. Da kriegst du halt keinen Lohn. Und dann kommt der Lohn. So, das würde natürlich schon was helfen. Wir können aber sagen, wir machen alles so weiter. Nur, ja, dann wird es halt mit dem Wohlstandszuwachs nichts werden und da hängt wahnsinnig viel dran. Wir erleben jetzt das dritte oder vierte Jahr Rezession bzw. Nullwachstum. Und dann heißt es immer, ja, also der Krieg. Jetzt ist ja der Krieg im Iran. Ja. Komischerweise, wenn man ins Ausland guckt. Oh, da ist die Tochter. Kleiner Tabitz. Ja, wo ist hier? Du musst einmal hochgehen. Ich mache noch was, ja? Okay? Ich muss noch was machen, ne? Okay. Heute Krankheitstag. Hier, guck, Papa ist zu Hause. Ja. Krankheitstage, ne? Muss ich noch einmal Hallo? Bist schon raus mit.
Hallo.
So, jetzt geh hoch, komm.
Hallo.
Hallo, gut. Okay, Mäus. Ja, also ich wollte mal, können wir ja drin lassen. Hier ist mal das Beispiel. Ja, hier wird gearbeitet trotz Krankheit im Haus. Ja, die Seuche hat irgendwie schon wieder Einzug gehalten hier bei mir. So, da waren wir.
Beim Irakkrieg,
Ja,
Irankrieg.
ach
Oh,
so.
bin schon wieder ein Land weiter.
Also, der heißt Irankrieg. Jetzt kommt ja der Irankrieg, da kann man nichts machen. Ja, komischerweise, alle haben mit dem Irankrieg zu kämpfen, alle haben mit steigenden Ölpreisen zu kämpfen. Die Lage sieht aber nirgendwo in Europa so düster aus wie bei uns. So.
Da müsste man ja auf die Idee kommen, ich bin ja Psychologin, also die Frage ist, wie geht man denn in Deutschland mit Krisen um oder mit vermeintlichen Krisen oder Krisen, von die zwar, wie soll ich sagen, ja, jetzt sich vielleicht nicht besonders oder Situationen, die sich nicht besonders gut anfühlen, aber vielleicht mehr daraus gemacht wird. Also was ist mit der Resilienz oder mit der Widerstandsfähigkeit der deutschen Gesellschaft? Der Antwort auf Krisen, sei es jetzt der Strompreis oder sei es jetzt Ukraine-Krieg. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir ein Volk, das sich schwer tut, Widerstandskraft an den Tag zu legen, mental? Nein?
Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt alle den Kopf hängen lassen und nur noch jammern. Im Gegenteil. Also dafür, dass die Lage doch relativ im Moment trostlos ist, muss man sagen. Und das sieht man ja gerade vor allen Dingen, wenn man mal den Schritt aus der Haustür raussetzt oder mal gar ins Ausland geht. Ich meine, Sie müssen ja nur einmal Deutsche Bahn fahren bei uns. Also dann sehen Sie, wie runtergerockt Deutschland ist. Und dann gehen Sie über die Alpen und setzen sich in den Zug in Italien. Und wir haben uns immer über die Italiener lustig gemacht. Ich meine, daraus haben wir einen Teil unseres Nationalstolzes bezogen. Nach dem Motto, okay, die haben das bessere Essen, die haben das bessere Wetter, die haben die schöneren Städte, ja. Eigentlich alles besser in Italien, aber bei uns funktioniert's. Den letzten Teil können wir komplett streichen. Wenn Sie in Italien, verbringen Sie mal 3 Wochen in Italien. Also dagegen ist Deutschland wirklich am Ende. So. Dann verlangen wir von den Leuten, aber jetzt, also sie alle kriegen das mit, ist total fertig hier. Aber kommt jetzt Lars Klingbeil? Nee, aber jetzt brauchen wir. Der Staat ist sozusagen kaputt gespart worden, kaputt gespart, mit den höchsten Steuern in Europa, ja. Also bei jedem normalen Unternehmer, der kommt und sagt, also wir kriegen dir das nicht, kriegen da nichts hin. Also wo die Leistung überhaupt nicht stimmt, ja, so, da würden sie da sagen, den würden sie in die Wüste schicken. Und nicht die Rechnung akzeptieren, beziehungsweise noch einen Aufschlag für Unfähigkeit. Also Frau Bass kann, sagen wir mal, froh sein und Herr Klingbeil auch, dass es bei Politikern keine Straftat ist, Insolvenzverschleppung zu betreiben. Da würden da ständig da in Berlin die Handschellen klackern.
Das heißt, wir haben uns es auf den Punkt zu bringen, inkompetente Politiker.
Also was würde ich das, ja, Inkompetenz, das ist was anderes. Also die haben wir auch. Also um das mal abzuschließen mit der jeweils der Resilienz. Also die Leute, dafür sind die Deutschen auch relativ, also sagen wir nicht gelassen. Also wir haben noch keine Bürgerproteste größerer Art oder Massendemonstrationen. So, haben wir jetzt, sind die Politiker in sich inkompetent? Das ist anders. Ich halte für ein ganz großes Problem und Übel, dass so, wie das System gebaut ist, es dazu ermuntert, am Wähler letztlich vorbeizuregieren und Politik zu treiben. Die meisten denken ja, sie hätten die Repräsentanten, die da im Bundestag sind, gewählt. Alle 4 Jahre. Das ist ja das Versprechen. Das stimmt aber nicht. Die Hälfte dieser Leute, die da sitzen, haben im Zweifel noch nie einen Wähler gesehen. Die kommen nicht über die gesamte Liste in den Bundestag. Das ist aber ganz anderes. Das heißt, deren Publikum, bei dem die reüssieren müssen, ist der Delegierte eines Parteitags. Und der Delegierte eines Parteitags, der hat ganz andere Interessen und Themen als der Wähler. Und das führt dazu, dummerweise übrigens mit unserem, in der jetzt in der letzten Wahlrechtsreform haben wir sogar noch das Direktmandat, also die direkt gewählten Abgeordneten noch dezimiert und die Liste noch stärker gemacht. Das führt eben zu dieser Abkopplung von Politik, würde ich sagen. Das ist nicht böser Wille, sondern das ist, wie gesagt, das ist das System, das auch diese Abkopplung hervorbringt. Ich beschreibe in meinem Buch ja, wie ich hier in Pullach aufschlage, also im Süden von München. Haben wir irgendwann gekauft, weil als die Kinderlein kamen, konnte ich mir München nicht mehr leisten. Ne? Also nach Pullach gezogen. Doppelhaushälfte gekauft. So, dann sind wir hier neu und Maibaumerrichtung. Das ist ein Riesending immer so in Gemeinden in Bayern. Also für alle, die nicht aus Bayern kommen. Also alle 6, 7 Jahre wird der Maibaum neu errichtet, weil der alte war dann morsch. So ein riesen Kaventsmann. Und dann kommt die Feuerwehr und dann kommt der Kran, dann kommt der Ort zusammen. Also das fiel jetzt ziemlich genau, diese Maibaumerrichtung mit meinem Einzug hier in Pullach zusammen. Und dann wieder so ein bisschen Bayern tauchen die Trachtenkapellen auf und dann Schützenvereine, evangelischer, katholischer Pfarrer und unsere Bürgermeisterin. Und das Besondere an Pullach ist, wir haben eine grüne Bürgermeisterin. Das ist relativ selten in Bayern. Susanna Tausendfreund. Und dann steht die oben auf der Bühne und sagt, also ich freue mich so über unsere Feschenmadeln und kräftigen Burschen. Ich dachte, mir fallen die Ohren ab. Das ist ja ein Satz, bei dem du mit den Grünen in Berlin sofort ein Parteiausschussverfahren am Hals hast. Ich meine, da gab es doch diese arme beim letzten Mal Spitzenkandidatin, Frau Jarasch hieß die, die unvorsichtigerweise auf die Frage auf einem Parteitag, was sie denn gerne geworden wäre als Kind, was so ihr Lebenstraum gewesen wäre, als 6-, 8-Jährige sagte, ja, Indianerhäuptling. Da hat die sich ein halbes Jahr für entschuldigen müssen, ja, weil Indianer, kennen wir ja, dürfen wir ja nicht mehr sagen, ist ja rassistisch. So, und da sagt hier meine Bürgermeisterin, ich freue mich so unsere über Feschenmadeln und also das heißt, die Bestätigung der heteronormativen binären Ordnung, ja. Das allein, wie gesagt, ist ein Todesverbrechen, weil wir haben ja gelernt, es gibt ja viel mehr als zwei Geschlechter. Warum redet die so als Grüne? Weil die natürlich ihre Leute kennt. So, die ist direkt gewählt. Und wenn sie zu weit entfernt von den Leuten, dann klappt es halt nicht mehr. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir mehr Elemente der direkten Demokratie hätten, diesem Land ginge es besser. Wir haben ja die Einrichtung, dass wir eine ganze Reihe von Spitzenpolitikern haben, die sind auf ihre Posten gekommen, ohne sich jemals einer Wahl gestellt haben zu müssen. Ich meine, Klassiker Frank-Walter Steinmeier, der hat eine Spitzenkarriere gemacht bis ins Bundespräsidialamt. Da haben sie ganz am Ende, weil er natürlich diese Schmach gespürt hat, irgendwie, glaube ich, so einen Wahlkreis gegeben in Potsdam, den konntest du nicht verlieren. Ursula von der Leyen, die hat ein einziges Mal gewonnene Wahl, das war ihre allererste, als es irgendwie in den Kreistag in Lehrte ging oder so, ja. Danach nie wieder, wo die aufgetreten ist, krachende Niederlage, weil die Leute immer den Daumen gesenkt haben. Das hat aber nie eine Rolle gespielt. Ich meine, wir kennen doch alle Spitzenposten, die Frau von der Leyen jetzt bis in die EU-Kommission auf diesem langen Weg inne hatte. Ich würde sagen, an dem System sollte man was ändern.
Und warum passiert nichts aus der Bevölkerung raus? Weil sich die meisten nicht damit auskennen. Es muss ja einen Grund haben. In
Ja,
anderen Ländern
darf.
wird ja auf die Straße gegangen, in
Ja,
anderen
ach so,
Ländern ist
das
man
ja.
laut und wenn sowas passiert, dass man halt sagt, man nimmt uns hier gerade die Möglichkeit weg. Aber ich könnte mir
Na gut, es gibt ja
vorstellen.
eine Protestbewegung, die sieht bei uns halt anders aus. Die Protestbewegung heißt AfD wählen.
Ja, das ist im
Also.
Moment aber noch, muss man ja sagen, eher eine stille Bewegung, die irgendwann mal vielleicht was anrichtet, die dann laut wird, wenn es mal
Ja,
dazu
aber
kommt, dass sie an die Macht kommen.
das
Aber
ist der
noch ist
Ausdruck
es.
im Augenblick. Also die stehen
Okay.
jetzt in den Umfragen bei 30%.
Ja.
So, das ist für eine Partei, deren Wirtschaftsprogramm, und ich habe mir das ziemlich genau angeguckt, also freundlich gesprochen inkonsistent ist ja relativ viel.
Auf jeden Fall.
Also, das hat so ein paar neoliberale Züge, aber da steht zum Beispiel auch drin, Rentenniveau 70%. Wir streiten jetzt gerade um 48%, ja, ob wir uns das eigentlich noch leisten können. 70% ist ja mal ein Wort. Auch da gibt es übrigens einen Sozialstaatsflügel. Also für alle, die uns jetzt zuhören, die wir eher wirtschaftsliberal sind und wirtschaftsnah, also Vorsicht, ja. Guckt euch das mal genauer an. Aber natürlich ist das auch Ausdruck genau dieser Unzufriedenheit und dieses Protestes nach dem Motto, ich will, dass sich was in diesem Lande ändert und deswegen halte ich mir jetzt die Nase zu und mache mein Kreuz bei Alice
Ja. Okay,
Weidel.
bei dieser Überlegung fehlen mir immer so ein bisschen die Worte, weil ich meine, man sieht ja gerade, wenn ich einfach irgendwo ein Kreuz setze, dann wird es auch nicht besser. Dann haben alle über die Ampel geschimpft, dann kommt die nächste Regierung und dann schimpfen alle noch mehr. Da ist dann nachher die Frage, sind wir mittlerweile einfach irgendwie nur orientierungslos? Und dann sagen wir, dann greifen wir zu der Alternative und schauen dann einfach, was ist. Und wenn das auch nicht läuft, was ja auch nicht funktionieren kann, tja, dann gucken wir halt, bis die nächsten kommen. Also,
Ja, aber
warum?
wobei, wissen Sie, bei Ihren Worten, da spricht jetzt so eine Skepsis gegenüber dem Wähler heraus. Die Leute haben ja einen klaren Regierungsauftrag letztlich gegeben. Also die Mehrheit, nochmal zum Anfang auch unseres Gesprächs zurück, die Mehrheit hat ganz klar gesagt, wir wollen eine andere Politik. Wir wollen diese linke Politik nicht mehr. Also SPD, Grüne, Linkspartei versammeln auf sich im Deutschen Bundestag im Augenblick 43% der Stimmen. 57% sagen, nee, also eigentlich nichts Linkes mehr. Das war genau auch das Versprechen von Friedrich Merz, damals noch Oppositionsführer und Kanzlerkandidat. Ich glaube, am Wahlwochenende links is over. Das waren seine Sätze, link ist vorbei. Dafür haben ihn die Leute gewählt. So. Und nach jetzigen Umfragen versammeln Linkspartei, Grüne und SPD noch 36% auf sich. Ja, 36%. Aber sie bestimmen nach wie vor die Politik. So, und das macht die Leute verrückt. Und da suchen sie nach einem Ausweg. Und ein Ausweg ist dann, das kann man ihnen doch auch nicht verdenken, zu sagen, ja, da muss ich es vielleicht noch deutlicher sagen als bislang. Oder? Ich meine, wenn sie jetzt, sie sind von der CDU schwer enttäuscht. Und ich meine, ich kann es dir nicht verdenken, wenn sie sagen, beim nächsten Mal kann ich eigentlich bei der CDU nicht mal mein Kreuz machen.
Ja, oder gerade um die Partei zu stärken, aber dann zu sagen, ich gehe noch ein Stück weiter nach rechts, auch mit
Sie,
der,
ich mache ja
und
keine
dann
Wahlberatung.
reden wir ja, naja,
Ich
aber
mache ja keine
ganz,
Wahlberatung. Ich
nee, aber
hab mein Kreuz bei der FDP gemacht. Ich gehöre zu den wenigen, ich hab nie Hehl daraus gemacht, was ich wähle. Ich finde, ein Journalist sollte kein Parteibuch haben, weil ihn das in Loyalitätszwänge bringt, die sich in meinem Beruf nicht gehören. Aber was ich wähle, habe ich immer gesagt. Ja? Das habe ich auch schon beim Spiegel, als ich beim Spiegel war, noch gesagt. Bis dahin, das hat auch gewisse Folgen für mein Ansehen gehabt, natürlich, ne? Beim Spiegel. Bis dahin
ja.
galt ich als exzentrisch, ab dann als verrückt. Ne? So. Bei der FDP sein Kreuz gemacht, ja. Das ist ja im Grunde im Spiegel noch schlimmer als bei der AfD. Irgendwie lustigerweise ist FDP ist ganz, ganz was Schlimmes, ja. So. Kann ich nur allen raten, wenn ihr was ändert, klar, er wählt Wolfgang Kubicki. Also wenn ich jetzt schon die Gelegenheit hier habe oder Sie mich dazu ermuntern, das wäre mein Wahlaufruf, ja, beim nächsten Mal. Kubicki wählen, dann ändert sich vielleicht da was. Der Typ hat einen klaren Kompass, ja, der denkt sich auch nicht bei jedem Satz, den er sagt, oh Gott, da könnte jemand in Berlin übel nehmen, ja, so. Das könnte jetzt die Süddeutsche beleidigt sein. Wenn sie beleidigt ist, erst recht nochmal den Satz wiederholen. So ist Wolfgang Kubicki. Typ, der Kriegsfilme abends guckt, um sich zu entspannen. My man.
Okay, aber wirklich die Zukunft der FDP?
Ja, wie sind die jetzt? Pass auf. Wenn wir eine starke liberale Kraft hätten von 15 bis 20%, da ging es diesem Land besser. Das ist gar keine Frage. Und es wäre übrigens auch einfacher gewesen für Friedrich Merz, wenn die FDP im Deutschen Bundestag gewesen wäre. Er hätte nämlich dann möglicherweise mehr Möglichkeiten gehabt und wäre nicht auf die SPD alleine angewiesen gewesen. Aber Friedrich Merz in seiner großen, großen Weitsicht hat alles dafür getan, die FDP im Wahlkampf unter Wasser zu drücken. Ja, Friedrich, das hast du jetzt davon.
Okay.
Sie merken, ich halte nicht so wahnsinnig viel von Friedrich Merz. Habe ich übrigens nie getan. Also ich bin jetzt keine sozusagen kein Spätwendler, ja, auf den letzten Metern. Ich kenne ihn noch aus meiner Zeit bei der Atlantikbrücke. Ich fand ihn so mal so im persönlichen Umgang ganz nett, aber hat auch was wahnsinnig so mal Etepetete und Ehrpuzzliges gehabt, ja. Weil wir auch das Thema mit der Politik und den Politikern, der Kritik an den Politikern, gerade am Wickel hatten. Es gibt ja so eine Sehnsucht nach Leuten, die sozusagen so aus der, weiß ich, aus der Wirtschaft kommen zum Beispiel, also ganz politikfern sind. Naja, ja, sieht man ja halt auch bei ihm. Der war halt auch 15 Jahre raus, Wirtschaftsanwalt. Das ist auch eine ganz andere Welt. Also ein bisschen muss man von Politik auch verstehen.
Aber wenn ich so Ihre Worte jetzt ernst nehme und Ihnen zuhöre, jetzt war ich im Kopf gerade danach, wer aus dieser Politikerriege, die wir haben, würde denn sein Amt wirklich gut machen als Kanzler? Von denen, die uns jetzt im Moment zur Verfügung stehen würden.
Also da müssen wir erstmal definieren, was brauchen Sie als guter Politiker? Also
Genau.
jetzt, und zwar jetzt als Spitzenpolitiker, möglicherweise als Kanzler. So. Sie brauchen eine gewisse Angst, Freiheit und Furchtlosigkeit. Also wenn Sie sich, wie gesagt, die ganze Zeit nach den Kommentaren und der Kommentarlage orientieren, dann wird das nicht. Das Zweite ist, Sie brauchen so ein Gefühl für die Mehrheit und was die Leute wollen. So eine gewisse Hemdsärmeligkeit ist auch ganz schön. So Gerhard Schröder war da sozusagen der Idealkanzler. Hol mir mal eine Pulle Bier. Na, aber die Leute. Und die gerade Sozialdemokraten waren übrigens immer gesegnet mit diesem Typus von Politikern. Auch Sigmar Gabriel war ja auch so jemand. Ja, da waren sie erfolgreich. Und sie brauchen eine gewisse Form der Brutalität und Ruchlosigkeit. Darf man normalerweise nicht sagen, wollen immer alle keine hören. Sie müssen sich durchsetzen. So, und das geht nicht im Stuhlkreis. Ja? Sie dürfen nicht ein sadistischer Typ sein. Das gibt es ja auch. Also sie eine Freude daran haben, andere runterzuputzen. Ja, dann wird es auch nichts. Aber am Ende müssen sie sagen, wo es lang geht. Und das auch durchsetzen. Und wenn es dann Widerstände gibt, sich über die Widerstände hinwegsetzen oder aber die Widerstände beseitigen. Und das heißt im Zweifel auch mal Leute eliminieren.
Okay.
Und wer könnte das? Also jetzt haben wir das Anforderungsprofil genannt. In der CDU nicht viele. Ich würde mal sagen, Jens Spahn möglicherweise. Der hat die Brutalität, die sie brauchen.
Da gehe ich mit.
Auch die Entscheidungsfreude. Hat in der Corona-Zeit auch uns viel Geld gekostet, zugegebenermaßen. Ja, aber er hat auch mal sich getraut, sich zu entscheiden.
Aber war es das jetzt mit Spahn? Gibt es sonst niemanden, der Ihnen einfällt?
Wie gesagt, an Hendrik Wüst glaube ich nicht. Gut, mein Ministerpräsident, muss ich immer sagen, steht bei übrigens bei allen bayerischen Landeskindern im Kleingedruckten, ne? Immer nennen den Namen des jeweiligen bayerischen Ministerpräsidenten in diesem Fall, muss ich ja sagen. Also natürlich Markus Söder. Für ein fabelhafter Kanzler.
Okay.
Gut, ja, der Klich, also Söder auch in gewisser Weise, klar.
Also er würde zumindest das mitbringen, was Sie gerade gesagt haben, was man als Eigenschaft mitbringen müsste. Also das würde
Ja.
ich auch unterschreiben.
Gut, eine gewisse Prinzipientreue ist auch nicht ganz schlecht. Die fehlt natürlich bei ihm. Ne? So. Ja, und bei den Sozialdemokraten ist auf weiter Flur gar niemand mehr zu sehen. Das ist ja auch das große Übel bei der SPD. Also, wir sind natürlich ein durch sozialdemokratisches Land und es ist ja kein Naturzustand, dass die SPD bei 10 oder demnächst bei 8% steht. Und wenn sie es richtig anstellen würde, wären da auch 20 bis 30% möglich. Sie bräuchte halt nur jemand. Lars Klingbeil ist es nicht, denn den sehen die Leute an, dass der immer die Büchs voll hat, wenn er vors Publikum tritt.
Also bräuchten wir eher wieder einen Schröder
Ja, so jemand, klar.
oder einen Gabriel.
Ja, ich meine, da gab es ganz viele. Schröder war natürlich, wie gesagt, der war der Idealkanzler, wenn Sie so wollen. Übrigens auch alle gegen die Partei natürlich nach oben gekommen. Ne? Die richtig Guten, die sind ja, die sind natürlich nicht auf dem Delegiertenparteitag. Die Partei hat die immer versucht zu verhindern. Weil so ein Kanzler ist, im Zweifel interessiert ihn das Parteiprogramm nicht. Er will das Land regieren und nicht seine Partei. Gabriel Wowereit war natürlich auch so jemand. Ein wahnsinnig starker auch Bürgermeister. Ich glaube, 3 oder 4 Mal wiedergewählt. Ja. Es sind übrigens auch alles Straßenkämpfer. Es gibt ja zwei Typen von Politikern. Es gibt den Gremienarbeiter und den Straßenkämpfer. Die richtig guten waren immer die Straßenkämpfer. Die im Zweifel auch, als Straßenkämpfer muss man halt sich, weil man ja vom Wähler abhängig ist, beziehungsweise dass sein Pfund ist, muss man halt vom Wähler gemocht werden und verstanden werden. So. Und schafft natürlich auch eine große Unabhängigkeit. Deswegen haben natürlich die Straßenkämpfer auch immer eine leichte Verachtung für die Listenabgeordneten. Ne?
Mit Blick auf die Uhr, Herr Fleischhauer, eine letzte Einschätzung zu unserem derzeitigen Zustand. Was müssen wir ändern? Wie sehen Sie die Zukunft in den nächsten 3 Jahren? Darüber gesprochen haben wir ja schon, aber vielleicht noch mal so komprimiert.
Die gute Nachricht ist, es lässt sich ja alles ändern. Ist auch übrigens gar kein Hexenwerk. Also alle wissen, wie das bei der Rente sein muss. Es hilft nicht, wir müssen ein bisschen länger arbeiten, zum Beispiel. Ja? Weil vor 30 Jahren folgten dann halt noch 10, 12 Jahre Rente. Und heute halt das Doppelte. Und dem müssen wir irgendwie Rechnung tragen. Zumal, wenn die Zahl der Beitragszahler ja nicht steigt, sondern sinkt.
Das stimmt.
So, es gibt dann nur zwei Möglichkeiten. Sie gehen mit den Sätzen runter oder sie arbeiten länger. Das verstehen doch auch alle. Versteht jeder.
Eigentlich schon, aber es möchte keiner.
Das glaube ich nicht mal. Ich glaube ich nicht mal. Also. Gut, pass auf, wenn wir davon ausgehen, dass die Leute sich der Realität verweigern, also nicht nur die Politik, sondern auch die breite Mehrheit, ja, dann sind wir am e erledigt, dann sind wir am Ende. Glaube ich aber nicht, war übrigens bislang nie so. So, und dann gehen Sie die ganzen Felder durch. Wie gesagt, 50% der Bürgergeldempfänger haben keinen deutschen Pass mehr. Warum? Das heißt, wir. Auch in der Migrationspolitik hat sich ja nichts Wesentliches geändert. Was sich jetzt geändert hat, da sind wir auch so ein bisschen Nutznießer im Augenblick, Gesamtentwicklung, die Zahl der Asylbewerber ist gesunken. Haben wir die Leute, die hier sind, alle in Lohn und Brot gebracht? Natürlich nicht. So. Gegen Zuwanderung haben die meisten nichts. Die haben das schon verstanden, dass wir natürlich Arbeitskräfte brauchen, vor allen Dingen, wenn wir selber die Kinderlein nicht mehr herstellen. Nur da müssen die auch arbeiten. Ja? Das ist ja das Grundversprechen. Und wenn das Grundversprechen nicht gehalten wird, und darauf deuten alle Berechnungen, ich habe das in meinem Buch ja ausbuchstabiert. Bernd Raffelhüschen hat das ausgerechnet. Und der Mann ist kein Spinner, ist einer der angesehensten Professoren. Das, wie wir das betreiben, die Migration, ist ein Milliardenzuschussgeschäft. Also, wenn Sie vor allen Dingen ungebildete Leute ins Land lassen, können Sie auch noch machen. Dann müssen die aber ab spätestens 20 anfangen zu arbeiten, sonst hinten raus wird es halt teuer, weil die auch alle Anwartschaften erwerben. Und wenn sie durch ein kompliziertes Asylverfahrens Gedöns durchschicken und die dann erst 30 sind, dann wird es halt ein Zuschussgeschäft für den deutschen Steuerzahler. So, und das können sie in ganz vielen Fällen dann so durchgehen. Es wird immer gesagt, ja, es ist unheimlich komplex. Hast du ja, das sind so strukturelle Probleme, ja, gibt es irgendwie auch. Aber wenn ich höre, wenn ein Politiker sagt, es ist also wahnsinnig komplex, nee, also dann will er mich behumsen. Oder er ist zu blöd, das zu durchschauen. Gibt es ja auch manchmal.
Dann vielleicht noch eine Anschlussfrage. Sie sind ja jemand, der gehört wird. Warum hört man denn nicht auf Sie und sagt, das, was der Fleischhauer, ja, aber ich meine, das, was der Fleischhauer sagt, macht doch Sinn. Warum tun wir es nicht? Also, weil jeder mit sich selbst zu beschäftigt ist oder woran liegt das? Weil man vielleicht sagen müsste, oh Mann, ich habe jetzt auf jemand anderen gehört, das ist jetzt nicht der Merz-Ansatz, der Klingbeil-Ansatz, das ist jetzt der Fleischhauer-Ansatz.
Naja, also.
Warum
Also,
tun sich da alle
muss
so
man,
schwer?
also, wie heißt das schön, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also, ich bin wirklich nicht im politischen Beratungsgeschäft. Ich muss ja zum Glück auch nur eine Kolumne, ein paar Podcasts bestücken,
Na
so eine
klar.
Fernsehsendung. So, ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass ich jetzt nur ganz ungehört bleibe. Sehe ich ja auch. Also,
Ja.
ich kann das jetzt ziemlich genau dank von Online-Messungen auch abschätzen, wie viele Leute ich jede Woche erreiche. So. Dass das Buch, was ich geschrieben habe, auf Platz 2 der Bestsellerliste eingestiegen ist in der ersten Woche, zeigt ja, ich habe einen Nerv getroffen. Ja? Aber nochmal, ich bin ja ein freier Geist, also ich bewege mich nicht im politischen System mit seinen Zwängen. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht den Eindruck, dass ich jetzt, wie gesagt, ein einsamer Rufer in der Wüste wäre, sondern insgesamt, das ist ja auch meine große Hoffnung, also es gibt ja einen Vibe-Shift im Augenblick. Also diese ganz durchgeknallten Linken und Grünen und Supervoken, also die gibt es auch alle, nach wie vor, die halten sich da auch tapfer fest, die operieren auch alle nach dem Motto, jetzt erst recht sozusagen, den anderen das zeigen, aber also. Der Zeitgeist ist nicht gerade mit denen. So. Die halten sich halt fest im Journalismus, in der Kulturwelt, also auch an der Spitze von bestimmten Parteien. Aber insgesamt, glaube ich, gibt es eine Ernüchterung in Deutschland. Und das ist eben, wäre jetzt meine Hoffnung auf den Sommer hin, auch möglicherweise bei den jetzt Regierenden. Da sagen wir, wir müssen jetzt echt was tun.
Tja.
Die Hoffnung stirbt
Dann,
zuletzt, ne?
ja.
Außerdem, ich operiere nach dem schönen Satz: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.
Das ist ein schöner
Finde ich
Abschlusssatz,
auch. So,
Herr Fleischhauer.
der perfekte Schlusssatz. Herr Fleischhauer, vielen Dank für die vielen Gedanken, für wirklich die interessanten und Gedanken und das tolle Gespräch. Und wäre vielleicht schön, wenn wir uns irgendwann mal wieder unterhalten können, um zu gucken, hat sich was getan, hat sich nichts getan und warum war das so? Ganz lieben Dank.
Danke,
Sehr gut,
Flöte.
danke euch für die Einladung.